Ja, also es geht ja um einen bestimmten Anlass, weil wir in 3 Monaten ungefähr eine Gemeindeversammlung haben mit Berufung von neuen oder weiteren oder wieder zu berufenden Ältesten. Und zwar sind es alle Leute da gefragt, die eben eine sinnvolle Tätigkeit suchen wollen, eine, wo man sich weiterentwickelt und viel lernen kann und was auch noch Spaß macht. Aber die Älteste sind oder die, wo man schon ein bisschen Ahnung hat, weiß man, das ist natürlich nicht immer so. Das ist jetzt das Ideale. Und wir werden vom Ältestenkreis her in der Vorbereitung dafür eine Predigtreihe machen, 3 Teile, wo es immer um einen bestimmten Gesichtspunkt von Ältestendienst geht. Und heute geht es um Anerkennung und auch Kritik gegenüber Ältesten. Wie gehen wir damit um? Was muss man sich von Ältesten eigentlich sagen lassen? Und wie macht man das, wenn man irgendwas nicht gut findet bei einem Gemeindeältesten? Es gibt einige Bibelstellen. Ich werde erst mal kurz 2 Bibelstellen aus dem Neuen Testament nennen, die mit dieser Thematik umgehen, wie wir anerkennen oder auch kritisieren können. Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer, steht im Hebräerbrief. Also es ist keine leichte Aufgabe, sowohl Ältester zu sein, weil wir die Verantwortung haben von Jesus und keinem Geringeren. Und eben auch bestimmt ist es nicht leicht für Gemeindeglieder, sich dann da auch einzuordnen, unterzuordnen. Deswegen macht es ihnen nicht zu schwer, wird hier in der Bibel geraten. Und noch ein anderer Vers, den Paulus schreibt an die Thessalonicher Gemeinde, eine ganz jung, neu gegründete Gemeinde. Wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Also Paulus weiß genau, dass es ein spannungsmögliches Verhältnis ist zwischen Gemeindegliedern und Gemeindeältesten. Haltet Frieden untereinander und dass er auch weiß, dass es eben eine gewisse Mühe auch macht. Das schreibt er ja hier auch. Und dann schreibt der Paulus noch einen weiteren Abschnitt, auf den ich jetzt heute in diesem Gottesdienst mehr eingehen will, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Der Timotheus soll eben eine Gemeinde in Ephesus zum Beispiel, wir haben einigen Gemeinden eingesetzt, leiten. Und der Paulus gibt ihm Anweisungen, was er nun machen soll in Bezug auf diejenigen, die seine Kollegen sind, seine Mitarbeiter in der Leitungsaufgabe. Und zwar im ersten Timotheusbrief, also den Brief, den der Paulus an den Timotheus geschrieben hat, Kapitel 5. Älteste, die ihrer Aufgabe voll gerecht werden, verdienen Anerkennung und Lohn. Besonders diejenigen, die sowohl predigen als auch lehren. Denn die Schrift sagt: Hindert einen Ochsen nicht am Fressen, während er das Korn drischt. Und an anderer Stelle steht: Wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn, sie wird durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt. Doch wenn sich jemand wirklich was zu Schulden kommen lässt, dann weise ihn vor allen zurecht, damit auch die anderen gewarnt sind. Ich gebiete dir ausdrücklich in der Gegenwart von Gott und Christus Jesus und den heiligen Engeln, diese Anweisungen zu befolgen, ohne Partei zu ergreifen oder jemanden in irgendeiner Weise zu bevorzugen. Okay, in diesen Versen geht es jeweils 2 Verse um Lob und Anerkennung für die Ältesten und dann gibt es 2 Verse, wo es praktisch um Kritik und Anschuldigungen, Vorwürfe geht. Ja, gehen wir erstmal auf diese ersten beiden Verse, wo es um Anerkennung, Lohn, Lob, Wertschätzung, Ermutigung geht. Sie verdienen Anerkennung, sagt die Bibel. Wörtlich kann man sogar sagen, sie verdienen doppelte Ehre. Nun weiß man ja nicht, was das normal Ehre ist, aber besonders viel. Ja? Die Ältesten sind ja immerhin ehrenamtlich tätig. Sie setzen ihre Freizeit ein. Sie könnten ja genauso gut jeden Abend vor der Glotze sitzen. Und Dass sie das nicht tun, das ist anerkennenswert. Auch für uns anerkennenswert? Tun wir das wirklich anerkennen ihnen gegenüber? Wir haben ja als mittelfristiges Projekt das Wertschatzprojekt, wo wir bestimmte Werte, die Jesus Christus uns vermittelt, trainieren, damit wir sie ausleben, damit unsere Kultur in der Gemeinde so geprägt wird. Und einer von den Werten, die wir da trainieren wollen, heißt ja respektvoll. Respekt. Und da haben wir bei den Ältesten eine lohnende Zielgruppe, kann ich euch sagen. Also da können wir richtig gut trainieren, richtig gut üben. Denn wer sich als Leiter einer Gemeinde einsetzt, setzt sich ja zwangsläufig Meinungsverschiedenheiten aus. Das ist nun mal so. Und einige sind vom Naturell eher so ein bisschen aggressiv und sagen, ah, klasse, dann schieße ich mal zurück. Andere knicken dann ein und die allermeisten nehmen sich eben solche Meinungsverschiedenheiten, Anschuldigungen sehr zu Herzen. Sehr sensibel, das macht ihnen was aus. Und jeder Älteste hat sich schon mehr als einmal gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an? Und wer selbst in der Gemeinde irgendwo mitarbeitet, in einer Gruppenleitung oder in irgendeinem Technikdienst oder sonst wo, der kann ja nachvollziehen, dass gerade Älteste, die die Verantwortung für die ganze Gemeinde übernommen haben, dass sie viel Kraft auch im Beruf, in der Familie einsetzen. Das machen sie ja alles nebenberuflich. Und sie investieren sich trotzdem noch in der Gemeinde, trotzdem noch für uns, für euch, die wir in der Gemeinde so sind. Die Gemeinde besteht ja aus den Menschen, für die sich Älteste einsetzen. Und wenn die Bibel also nun von doppelter Anerkennung, doppelter Ehre spricht, dann ist das schwäbische Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt, viel zu wenig. Das sage ich ehrlich. Also das stelle ich mir irgendwie bei der Bibel doppelte Ehre anders vor, als nur nicht geschimpft ist genug gelobt. Dem denket nach. Nun geht es ja auch um Pastor. In Freikirchen gehört der Pastor vom Verständnis her auch zu den Ältesten, allerdings vollzeitlich, mit einer vollen Ausbildung. Und der bekommt Lohn, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar ist es ein alttestamentliches Vorbild. Im Alten Testament war es ja auch der Stamm Levi, der gehörte zu den 12 Stämmen Israels, aber den hat Gott beschlagnahmt und gesagt, Mensch, ihr Leviten, ihr sollt hier im Zelt der Begegnung oder später dann im Tempel mal einen Dienst tun. Und deswegen bekommt ihr kein Land. Kein Land, um eben euer Lebensunterhalt zu verdienen, Ackerbau zu betreiben oder Viehzucht zu machen, wie alle anderen 11 Stämme das dann machen konnten. Die bekamen kein Land und die anderen Stämme Israels, die sollten die dann eben unterstützen. Das war eben, wie gesagt, im Alten Testament schon so und das ist das Vorbild auch bis heute. Und ich weiß natürlich genau, als Vollzeitler, der Lohn bekommt, vielen Dank übrigens wieder dafür. Jetzt im Februar habe ich ja als Angestellter für relativ wenig Tage immer noch einen ganzen Monatslohn bekommen. Das ist ja wirklich sehr schön. Jeder Gemeindehaushalt ächzt natürlich unter den riesigen hohen Lohnkosten, Personalkosten. Aber ich sage auch, das liegt ja mindestens zur Hälfte daran, dass eine ordentliche Gemeinde natürlich keine Schwarzarbeit zulässt und deswegen ein Pastor auch offiziell anstellt mit allen Lohnnebenkosten. Also zwar hat die Entlohnung von einem geistlichen Dienst also eine lange Tradition bis ins Alte Testament hinein, aber zugegebenermaßen ist es heute deutlich kostspieliger als damals. Aber das ist das, was die Bibel sagt, eben zu Anerkennung, zu Lohn für diejenigen, die sich eben verantwortungsvoll von Jesus her eben für die Gemeinde einsetzen. Nun aber geht es auch um den Punkt der Kritik und der Anschuldigungen, wenn eben das nicht gut läuft. Weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, schreibt der Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus. Man kann es auch eigentlich übersetzt, nimm keine Anklage an. Also ob man das jetzt positiv oder negativ formuliert. Die Bibel schützt jedenfalls Älteste davor. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel auch, das wird es geben. 100 Pro. Jeder, der Älteste ist und jeder, der Gemeindeältester werden will, muss sich darauf einstellen, dass es Anschuldigungen, dass es Kritik gegen ihn geben wird und muss damit rechnen. Und nun ist es ja bei Beschuldigungen prinzipiell immer so, entweder bestehen sie zu Recht oder sie sind aus der Luft gegriffen und bestehen zu Unrecht. Wenn Anschuldigungen aus der Luft gegriffen sind, schützt die Bibel die Ältesten, indem sie nur begründete und bestätigte Kritik zulässt. Hier steht was von 2 oder 3 Zeugen, das ist das Normale im Alten Testament auch. Da war immer so bei jeder Gerichtsverhandlung, immer wenn es um Vorwürfe ging, um Anschuldigungen, da musste eine Anklage von 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden. Und keine Verurteilung durfte passieren ohne diese Zeugen. Bei Ältesten darf Timotheus also noch nicht mal eine Anklage annehmen, um eventuell so zu verurteilen. Also ich habe in meiner nun ja doch schon jahrzehntelangen Berufstätigkeit nicht erlebt, dass ein Ältester wegen einer Sünde beschuldigt wurde. Zumindest wegen einer Sünde, die die Bibel als Sünde bezeichnet. Und dass auch wir hier in Steinheim das nicht so erlebt haben, spricht für unsere Ältesten. Ich habe aber auch erlebt in meiner langen Dienstzeit, dass sehr viele Anschuldigungen und Beschuldigungen eben angebracht worden sind. Aber nicht wegen was die Bibel als Sünde brandmarkt, sondern allermeistens, wenn jemand mit einer Entscheidung oder mit einer Bibelauslegung von deinem Ältesten nicht einverstanden ist. Und dann erlebte ich, dass sehr oft dieser jemand, der sowas kritisiert, nicht das Gespräch mit dem Ältesten sucht, um das zu erörtern, um zu sehen, was der Älteste sich dazu gedacht hat, um mal das zu verstehen oder vielleicht selber auch noch was dazulernen zu können, weil der Älteste eigentlich auch bibelkundlich fit sein sollten, sondern er spart sich dieses Gespräch, diese Auseinandersetzung mit dem Betreffenden und geht vorschnell von seinem Urteil aus, ich habe doch Recht. Und der Älteste hat natürlich dementsprechend Unrecht und ist unbiblisch. Und mit diesem Urteil geht er hausieren und sagt es weiter, was für ein unbiblischer Ältester das sei. Und wer nicht zwischen einer persönlichen Einschätzung oder einem biblischen Nachweis unterscheidet, geht solchen Leuten auf den Leim und denkt, ach, wie schade, dass wir so einen unbiblischen Ältesten haben, ohne das wirklich zu prüfen. Allerdings kann es natürlich sein, dass da wirklich was dran ist. Und da geht die Bibel ja auch davon aus, wenn wirklich was dran ist und ein Ältester eben sich was zu Schulden kommen lässt. Gottes Wort ist ja ganz realistisch. Wer arbeitet, macht Fehler. Und wenn ein Ältester arbeitet, macht er auch Fehler. So ist es. Also die Bibel geht davon aus, klar, das kommt vor. Aber was dann? Der Timotheus bekommt die Aufgabe, die Anschuldigung also zu prüfen, die Zeugen zu hören, die 2 oder 3, klugerweise auch mit dem Beschuldigten zu sprechen, das wird ja nicht extra gesagt, um dann eben diesen Vorwurf, der gegen den Ältesten erhoben ist, entweder abzuweisen oder eben zu bestätigen. Und erst dann soll Timotheus den Ältesten zurechtweisen. Und wohlgemerkt, der Timotheus kriegt den Auftrag in der Bibel. Der soll also mit dem betreffenden Ältesten reden. Und meistens fällt es ja eben auch nicht leicht, dass man das so gerne macht. Aber um diesen Job hat eben der Timotheus sich nicht zu drücken. Aber halten wir fest, was die Bibel hier sagt. Es geht also überhaupt nicht, dass jemand von sich aus hier nach vorne kommt und dann irgendwie sagt, was er Negatives über irgendeinen Ältesten denkt. Oder heutzutage in der digitalen Zeit dann eben eine E-Mail schreibt an alle oder in den Chat an alle, seine Auffassung irgendwie allen möglichen Leuten aufdrückt. Das kann niemand mit dieser Bibelstelle oder mit irgendeiner anderen Bibelstelle begründen. Wer sowas macht, handelt gegen biblische Anweisungen. Das könnte man durchweg unbiblisch nennen, was so einer macht. Also, es geht hier über diesen Timotheus. Der soll sehen, als berufener Leiter, was er mit seinem Mitarbeiter, mit seinem Kollegen macht. Und dann steht da, dass er einen Ältesten, wenn der wirklich auf seinen Fehler beharrt und da also den Fehler gemacht hat, dass er ihn vor allen zurechtweist. Es gibt also keinen Verschwiegenheitsbonus für Älteste. Eigentlich ganz im Gegenteil. Der soll wirklich vor allen gekennzeichnet sein, was der gemacht hat. Und wozu? Auch das sagt die Bibel. Damit die anderen gewarnt sind. Man könnte genau übersetzen, damit die anderen sich fürchten, Angst haben. Als ich das so las, dachte ich, Frank, wir haben dich ja gerade gebeten im Gemeinderat, unter uns Ältesten haben wir gesagt, Mensch, sag du in dem Gottesdienst jetzt hier irgendwie was Motivierendes für die Ältestenkandidatur, für Ältestenwahl, dass man doch irgendwie, dass es eine sinnvolle Tätigkeit ist, eine entwicklungsorientierte Tätigkeit, eine spaßmachende Tätigkeit da, und das ist wirklich toll. Und jetzt mal hier Angst kriegen, also. Aber das ist ja immerhin Gottes Wort und müssten wir uns danach richten und nicht umgekehrt. Ich denke, dass Gottes Wort da richtig gut drauf ist, dass sie sagt, okay, das ist ja nicht billig. Und gerade wenn auch die Bibel so ein Autoritätsverhältnis von Ältesten zu Gemeinde anweist, dann muss ja was dahinter stecken. Das ist ja jetzt kein Event, haha, ich mache mal jetzt 4 Jahre lang Ältester, damit ich was zu sagen habe oder so. Sondern das ist etwas, was wirklich in gewisser Weise Angst auslösen soll oder Respekt auslösen soll vor der Verantwortung, die nämlich diese Brüder vor Gott eingehen. In Jesus haben wir einen sehr guten und barmherzigen und liebevollen Herrn für alle Tätigkeiten, die wir in der Gemeinde überhaupt machen oder auch im Beruf oder sonst wo wir uns einsetzen. Aber wir haben auch einen respektvollen Herrn, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erde und der Rechenschaft ablegen wird vor jedem Wort, was wir sagen. Also von daher schon eine gewisse Angst, Furcht, Respekt vor Gott, was er berufen will, wozu er berufen will. Denn es ist ganz klar, jeder Älteste ist ein Vorbild, wenn auch ein schlechtes. Also, aber es ist ein Vorbild, weil er eben als Leiter vorneweg geht. Wann sind aber Älteste schlechte Vorbilder? Wie vollkommen oder wie tadellos sollen sie sein? Auch da kann man in die Bibel reingucken. Petrus beschreibt mal gute Vorbilder von Gemeindeleitern. Er schreibt da, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Spielt euch nicht als die Herren der Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Hier geht es also um den Vorbildcharakter von guten Ältesten, dass Älteste gutes Vorbild sind. Und nun achtet mal auf den Text. Hier wird von den Ältesten nicht gesagt, dass sie durch ihr Verhalten ein gutes Vorbild sind, sondern durch ihre Einstellung. Ob das leichter zu erfüllen oder schwerer zu erfüllen ist, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber Gott sieht das Herz an. Hier wird nicht gesagt, seht zu, dass ein Ältester ja einmal im Monat predigt und dann 10 Hausbesuche macht und so viel diakonische Aufgaben macht und jeweils 3 Leute zum Glauben an Jesus führt und so weiter und so fort. Sondern hier steht, die sollen das gern machen. Nicht widerwillig. Uneigennützig. Also nicht, dass es für sie gilt. Also sie sollen sich ganz von Gott und nicht von Menschen motivieren lassen. Und das ist nämlich ein Schlüssel, weil man sagt ja so, Gottesfurcht schützt vor Menschenfurcht. Je enger ich oder ein Ältester von Jesus Christus sich abhängig weiß, desto mutiger oder vollmächtiger oder freier, unbelasteter kann er mit allen anderen Menschen umgehen. In der Gemeinde oder auch die, die noch gar nicht zur Gemeinde gehören. Sie können solche Älteste, die solche gute Vorbilder sind durch ihre rechte Herzenseinstellung, können transparent sein, weil sie Jesus lieb haben und die Gemeinde, weil sie ihren Dienst gerne tun, weil sie es nicht um ihren Willen tun, um da, was ich da, eine Krone aufgesetzt zu bekommen, sondern um den Herrn zu dienen. Und deswegen können sie auch Fehler offen und ehrlich zugeben oder Versäumnisse zugeben, weil sie wissen, Jesus Christus ist derjenige, der mir den Rücken frei hält. Und selbst wenn ich da Watschen kriege von anderen Leuten, aber Jesus Christus wird mich schützen und er wird erleben, dass diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Transparenz und Echtheit, dass das ein ganz, ganz großes Bonus ist. Weil irgendwie war das bei den Zitaten ja auch, Leiter leiten am meisten dadurch, wer sie sind und nicht, was sie sagen oder was sie tun. Wer sie sind, und das steckt dahinter. Das will die Bibel. Das ist ein gutes Vorbild. Perfekte Leute, vollkommene, die nie was falsch machen, gibt es eh nicht. Auch Älteste gibt es da nicht. Aber gutes Vorbild ist, wie echt ich bin, wie ich ja, das, mich selbst so rüberbringe und einbringe mit den Stärken und den Schwächen, die ich habe in den Dienst meines Herrn, in der und an der Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass jeder gute Älteste total offen ist für berechtigte Kritik. Zumindest, wenn Folgendes gilt. Nicht wütend und unbesonnen, sondern höflich und bescheiden. Also schon klar, aber dass der Wert von einem selbst irgendwie nicht runtergeputzt wird, dass man nicht persönlich angegangen wird, auch nicht in einem Wutausbruch, sondern so eine gewisse Besonnenheit, dass dann eben ein Ältester, je nachdem, wie sensibel der ist, es gibt ja vielleicht auch welche, die dann auch so zurückdonnern, aber dass ein Ältester dann mitkommen kann. Macht es so. Man könnte ja schließlich selber auch mal einen Fehler machen und freut sich dann, dass man nicht gleich zusammengefaltet wird. Also das Erste ist, wie ich das mache. Das Zweite, wie Kritik persönlich dem Betreffenden sagen. Nicht anderen Leuten. Das ist was ganz Fulminantes in der ganzen Bibel für alle anderen, nicht nur Ältesten gegenüber. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht die Erfahrung gemacht habe, oh, ich habe so einen hartherzigen Ältesten vor mir, einen unduldsamen, der ganz schrecklich immer mit Leuten umgeht, also auf keinen Fall jemanden hier von uns. Und deswegen mag ich natürlich jetzt nicht mit ihm reden, weil ich ja dann in die Höhle des Löwen gehe oder so. Man kann natürlich sich gerne auch jemanden mit beiholen, der dann hilft. Aber um dieses Gespräch mit einem, dem betreffenden Ältesten selbst, drückt euch nicht. Das ist was ganz Wichtiges und wird von Jesus gewollt und auch von Jesus gesegnet. Und das Dritte ist, klar und deutlich Kritik äußern. Ich habe es manchmal selber erlebt, andere Älteste vielleicht auch. Es gibt welche, die haben dann was vorzuwerfen, meinetwegen, dass ich meistens Versäumnisse, dass ich was nicht gemacht habe. Aber weil ich das nicht gemacht habe, weil ich vielleicht nicht dran gedacht habe oder das nicht wichtig gefunden habe, weiß ich das ja gar nicht. Und man kann nicht davon ausgehen, dass der Älteste die Gedanken lesen kann von denen und das eben weiß, was da eben vielleicht an Kritik vorkommt. Deswegen muss man das wirklich unbedingt sagen, vor allen Dingen, wenn es um ein Versäumnis geht. Weil der Älteste will das ja nicht böswilligerweise irgendwas nicht tun und braucht deswegen klar den Hinweis, da habe ich was versäumt. Und das ist wirklich was Schönes, wenn man das kriegt viel besser, als wenn dann wochenlang dann was aufgebaut wird gegen den Mann und gesagt wird, das ist ja ein unmöglicher Typ, wenn er das und das und das nicht tut und er weiß gar nichts von seinem Unglück. Gute Leitung lebt vom Vertrauen. Von beiden Seiten, von der ältesten Seite und auch von der Gemeinde. Die Älteste sollen und wollen keine Angst verbreiten. Aber sie sollen auch keine Angst vor einer bissigen Gemeinde haben müssen. Eine Jesus-zentrierte Autorität kommt ohne Vertrauen nicht aus. Vertrauen in den Herrn, dass er gut berufen hat, aber auch Vertrauen untereinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ein guter Ältestendienst ist ja Dienst und keine Macht. Und der Alfred wird da in 2 Monaten nochmal ausführlich gut darüber predigen und das erklären. Ich schließe jetzt ab mit dem letzten Vers meines Predigttextes. Es wird ja hier richtig ausdrücklich nochmal eine Unterschrift praktisch drunter gegeben, gesagt werden von dem Paulus zu dem Timotheus. Lieber Timotheus, das, was ich dir jetzt gesagt habe, das mach auf jeden Fall, dass du da unparteiisch bist und wirklich ohne Vorurteile dich danach richtest, was ich dir gesagt habe. Paulus meint also diese Anweisung, dass wir Anerkennung, Lob und Lohn geben sollen, genauso ernst, wie wir auch mit Kritik oder Anschuldigungen umgehen sollen, den Ältesten gegenüber. Deswegen sollen auch wir das ernst nehmen, was die Bibel uns hier sagt. Und deswegen, noch eine Woche ist ja die Frist für Vorschläge für Ältesten. Nutzt es doch bitte, dass ihr betet und überlegt, wer für diesen Dienst in unserer Gemeinde wirklich gut geeignet ist. Und bei dem Umgang damit, das dauert ja dann nicht nur jetzt eine Woche lang, sondern dann Monate und Jahre, lasst uns lernen, was wir vom Wertschatzprojekt drauf haben. Respekt. Die Ältesten brauchen Respekt vor Jesus und der von ihm teuer erkauften Schar, den Ältesten anvertraut hat. Und auch die Gemeindeglieder brauchen Respekt vor denen, die eben diese Aufgabe übernehmen. Dann können wir Respekt und Wertschätzung lernen. Ich will darum beten. Jesus Christus, du bist ein guter Herr und du hast dir die Gemeinde gut ausgedacht, wie die sein soll und wie die leben soll und wirken soll und gibst einigen Leuten besondere Verantwortung zu leiten und zu dir hinzuleiten, zu deinen Zielen und vor allen Dingen mit der rechten Herzenseinstellung. Dass die Vorbilder hell leuchten von den Ältesten, wie sie sind und wer sie sind. Und dass sie mit ganzer Seele, Leib und Geist sich hingeben für diesen Dienst, wozu du sie berufen hast. Und ich freue mich so sehr über die 3 Gemeindeältesten, die wir haben, die so unterschiedlich sind und so original von dir gemacht und wie sie sich so einsetzen. Mit all ihren Stärken und Schwächen. Und ich freue mich über andere, die vielleicht dazukommen sollen. Das überlasse ich dir. Und dass du das in deine Hand nimmst, dass wir, ganz egal wer dann berufen wird, von uns so mit ihnen umgehen und so zu ihnen zu verhalten und so vertrauensvoll mit ihnen zusammenzuarbeiten, wie es deinem Wort entspricht. Amen.